Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.
Hier sind wir wieder und ich freue mich darüber. Hier ist Wolfram Kohns, aber was viel wichtiger ist, an meiner Seite ist der Mann, der diesem Podcast seinen Namen gegeben hat, seinen Spitzennamen. Easy, Dirk Easy Iserlohe, der Mann, der das Dorinthreich führt. Mein lieber Dirk, ich habe dich ein bisschen vermisst. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich erst. Und außerdem funktioniert das nur zusammen. Also alles easy muss man wirklich holistisch betrachten. Es geht nur mit dir gemeinsam. Und das hatte schon fast eine Entzugserscheinung.
Ich hatte sie massiv.
Ich grüße euch.
Ich hatte sie massiv. Hallo ihr Lieben da draußen. Wir steigen ein in ein neues Jahr mit Dirk Easy Iserlohe und Alles Easy, dem Podcast für Genießer, für Leute, die ein bisschen auch was über die Hintergründe von Hotels, von Gastronomie, von Lebensart erfahren wollen. Und wir sind so kurz vor Ostern. Magst du Ostern? Dirk?
Eigentlich schon. Das verfliegt zwar immer vorbei. Ich habe immer so die lustige Situation, dass die Hotels variieren um die Osterzeit. Mal ist es gut belegt, mal schlechter belegt. Und wenn ich dann in der Rückschau die Hoteliers frage, woran lag's denn, dann sagen die ja, Ostern war dies Jahr früher. Und das ärgert mich immer so ein bisschen, weil wir wissen ja, wo Ostern im Kalender steht. Und Ostern ist schon für
fällt
mich…
Fällt ja meistens auf Ostern, ne?
Ja, fällt meistens auf Ostern, sollte man wissen. Und das Schöne ist, am Osterfest ist es wirklich eins der ruhigeren Feste. Ich empfinde das so. Ja, Weihnachten ist immer sehr hektisch, sehr aufgeregt. Jahresende kommt dazu. Man muss noch vieles in die Bilanz bekommen. Das sind also wirtschaftliche, familiäre, aber auch stimmungsmäßige, gesellschaftliche Ausrichtungen. Und Ostern ist so für mich das ruhige Fest. Ja, das es kommt der Karfreitag, der ist ja wirklich nach wie vor in Deutschland sehr ruhig, weil wirklich alles zu ist.
Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Tag in unserer Gesellschaft, wo alles kaputt gequatscht, kaputt gelärmt und irgendwie in dieser Kakophonie der Töne untergeht. Ist das ein besonderer Tag?
Ja, und deswegen finde ich Ostern wirklich ein beruhigendes Fest zu allen anderen, die wir so erleben. Die Feiertage, auf die wir so zusteuern. Also ich freue mich eigentlich immer auf Ostern, weil das tatsächlich ein ruhiges Familienfest ist.
Fährst du weg? Fahrt ihr weg mit der Familie über Ostern?
Ja, klar. Dahin, wo wir schon mal einen Podcast gemacht haben.
Lass mich raten, eine Insel im Mittelmeer, die mit M anfängt.
Richtig.
Und wo man als Deutscher nicht ganz alleine ist.
Ja, das stimmt, aber wir können uns da schon zurückziehen und die Sonne genießen und tatsächlich uns vorbereiten auf die nächsten Monate, die sicherlich nicht einfach werden.
Ostern ist auch ein Fest, auch auf Mallorca, wo man sich gerne mit der Familie, mit Freunden an den Tisch setzt, wo das ein oder andere Schokoei gefuttert wird. Ist das eine gefährliche Zeit für deinen anbetungswürdigen Körper?
Nein, ich darf das nicht. Ich habe da klares Verbot bekommen zu Hause, ja, von meiner besseren Hälfte. Und ich habe auch meine sportliche Aktivitäten umgestellt, sofern das überhaupt jemand interessiert, aber meine Waage schon. Montags, dienstags und freitags bin ich jetzt 6 Uhr morgens im Gym. Und die anderen Tage, inklusive Sonntag, 6.30 Uhr beim Tennis. Das heißt, ich habe mich jetzt tatsächlich diszipliniert. Das hat schon 5 Kilo gebracht.
Man sieht es
jeden Tag, jeden Tag Sport einzubauen. Und bei mir geht's halt nur ganz früh, weil während des Tages ist das aussichtslos.
Wir sind ja auch der Genießer-Podcast. Momentan ist ja total angesagt, wer nicht spritzen will, der muss trinken. Der Apfelessig-Hype, hast du das mitbekommen?
Ja, ja.
Momentan ist das
ich rieche das immer neben mir und das so. Kann ich nicht mitmachen.
Das heißt, deine Gattin ist im Apfelessig-Lager.
Ja, ich sag, warum sagst du nichts? Ja, ich spüle doch, sagt sie anschließend.
Es ist momentan extrem angesagt, Apfelessig, aber das stimmt, es hat eine gewisse Geruchssituation.
Ich glaube, man nennt das Essigkauen. Ja, ich glaube, man kaut den. So wird das beschrieben in diesen Büchern. Man nimmt Essig in den Mund und dann kaut man diesen Essig. Also es ist irgendwie merkwürdig. Also das ist nichts für Easy.
Essig oder Essig nicht, mein Diätplan für Ostern, ich esse ausschließlich alles, was der Hase bringt, der Osterhase. Und dann ist man natürlich schon mal
ich bin bei
gut
dir.
Dabei. Wir wollen dieses Osterfest vor dem Osterfest schon nutzen, um ein bisschen hineinzugehen in die Welt von Dorinth in die Kunst. Wir werden aber auch in den nächsten 30 Minuten uns anschauen, was gibt's für Herausforderungen in diesem Jahr. Die ITB liegt hinter uns, das Jahr hat schon ein paar Wochen, das heißt, wir wissen schon, wie sich das so anfühlt. Und wir werden heute auch noch einmal in ein Hotel gehen, eigentlich so das Sporthotel Nummer 1 in der Region, da unten im Süden, das Dorinth Sporthotel Garmisch-Partenkirchen. Da habt ihr auch große Pläne, das wollen wir uns nachher auch nochmal anschauen. Das ist so ein bisschen die kleine Reise durch die Dorinth-Welt, Dirk, die wir heute vor uns haben. Und wir wollen starten gleich in der Stadt, in der wir auch, ich weiß gar nicht, ob ihr das da draußen wisst, in der Stadt, in der wir den Podcast hier produzieren, das ist das Wunderbare, und das sage ich als ein Mann, der bei RTL in Köln arbeitet, noch umso lieber, das wunderbare Düsseldorf. Und da sitzen wir bei unseren Freunden hier bei Kai. Hallo Kai, das ist der Chef von Visun, ich sage das an der Stelle einfach.
Ich fahre gerne nach Düsseldorf, ich bin ja hier gebürtiger Düsseldorfer und Wahlkölner, von daher passt das.
Dann gehen wir doch von hier aus, ist das noch Unterbilk, Bilk, Oberbilk, was ist das hier, Kai? Unterbilk. Von Unterbilk gehen wir in die oberen Klassen der Kunst und natürlich der Top-Adresse hier in Düsseldorf. Wir gehen ins Hotel Kö 59 oder Kö 59, wie der Düsseldorfer auch gerne sagt. Denn Ostern ist bunt und auch die Kunst ist bunt, die momentan dort zu sehen ist, denn dieses Haus ist natürlich viel mehr nur als eine der besten Herbergen der Stadt an der bekanntesten Straße Düsseldorfs, der Königsallee. Es ist auch ein Haus der Kunst. Meine Kunst ist bunt und laut wie mein Kopf. Meine Bilder provozieren und regen zugleich zum Nachdenken an, sagt eine Künstlerin, die wiederum aus Köln kommt, nämlich
Flacker. Flacker stellt aus in Kö 59 und Heike, meine Frau, hat sie dorthin gebracht. Und man muss zunächst einmal durch das Haus gehen und feststellen, dass man auf 10 Etagen, die das Haus hat, 10 wunderbare Galerieflächen findet, nämlich die Lift Landing Zones, also da, wo der Aufzug pausiert von Etage zu Etage. Dort ist jeweils eine wunderbare Wand, die auch passend zu den Bildern farblich abgestimmt ist, mit den entsprechenden Texten. Und es ist wirklich eine fantastische Ausstellung. Ich habe es mir jede Etage angeschaut, macht ja auch Spaß. Einmal ganz rauffahren und dann Etage für Etage runter. Und man kann sich dann diese wunderbaren Bilder anschauen. Flacker ist ja geprägt durch ihre Krankheit. Sie hat von Anfang an halt Muskelschwäche, seit Geburt an, ist an den Rollstuhl gefesselt. Und das hat sie auch so ein bisschen gebunden an Frida Kahlo. Frida Kahlo ist ihr großes Vorbild. Und damit lebt sie eigentlich in der Stimmungswelt und in der Farbwelt von Frida Kahlo übersetzt in die heutige Moderne. Also es macht an, diese Kunst. Sie ist zwischen Romantik und auch teilweise Erotik. Sie ist auch gelernte Architektin. Und diese Kombination macht es in eine farbenprächtige Welt mit klarer figuraler Aufteilung zu einem sehenswerten Ereignis in Düsseldorf.
Das hast du wie ein Kunstkritiker auf den Punkt gebracht. Ich nehme an, diese unglaubliche Kunstexpertise hat deine Frau dir.
Ja, ich habe das heute Morgen 30 Minuten gelernt. Nein, Quatsch beiseite. Ich war Gast auf der Vernissage und habe tatsächlich ganz leise und beeindruckt zugehört. Und es war eine tolle Vernissage mit über 160 Gästen. Wir waren
auch einige Prominente dabei, muss man sagen.
Ja.
Schauspieler, Musiker, unser Freund Helmut Zerlett war zum Beispiel da.
Viele Düsseldorfer und auch aus Köln angereiste Freunde von Flacker und auch Kunstreisende der Galerie Kunstraub 99. Denn meine Frau macht ja nicht nur selbst Kunst, sondern sie hat ja 12 Künstler unter Vertrag und da gehört die Flacker zu. Und sie hat halt geglaubt, dass, ich glaube, das war eine richtige Annahme, Flacker in dieses Haus gehört. Und 10 Etagen, also 10 Levels of Art heißt die Ausstellung, lässt sich sehen. Also ich kann dir nur empfehlen, du hast sie noch nicht gesehen, geh mal hin.
Ich habe aber es momentan sehr, sehr kurz vom Weg, weil ich ja zurzeit hier in Düsseldorf wohnen darf mit meiner Familie, dahin zu radeln. Ich werde das machen, noch dieses Wochenende. Und du fragst mich das nächste Mal dann, wie es gewesen ist. Deine Frau, die liebe Heike Iserloh, hat sich es auch nicht nehmen lassen, eine selbst flammende Rede auf Flacker zur Eröffnung zu halten. Die beiden sind ja auch wirklich sehr, sehr eng. Flacker, die kam mal über Modezeichnungen und Architektur zur Malerei.
Genau. Und sie hat das alles erläutert. Und ich glaube, wichtig in dieser Komponente ist nochmal festzustellen, dass wir viele, viele Häuser in der Dorint-Gruppe und auch unter dem Titel Hommage betreiben, die wunderschöne Flächen haben, wo sich Kunst auch eignet, den Menschen darzubieten. Und ich glaube, wir wollen in unserer Gruppe auch immer wieder zum Ausdruck bringen, dass wir halt mehr als eine Schlaf- oder Essleistung bringen, sondern auch eine soziale Verpflichtung haben, Menschen, Gesellschaften und Fremde zusammenzubringen. Und das kann Kunst immer wieder schaffen. Und ich glaube, das ist ein guter Versuch, auch auf der KÖ 59 ein solches Galerieerlebnis dann auf Dauer auch immer wieder einzuführen mit Wechselausstellungen und auf den 10 Levels weitere Künstler einzuladen, die tolle Kunstwerke präsentieren werden.
Bis 13. September Flacker im KÖ 59 hier in Düsseldorf. Aber darf da auch jemand rein, der jetzt nicht gerade das Hotelzimmer gebucht hat, ist das dann auch zugänglich?
Ja, selbstverständlich. Also es kann jeder in die Lobby, es kann jeder in die Bar einen Kaffee trinken, es kann jeder sich das Haus anschauen. Mhm. Also wir sind immer in jedem Hotel ein Haus der offenen Tür und sehen die Gäste aus der Stadt auch liebend gerne. Und man kann an der Rezeption beim Concierge, den es ja dort auch gibt, auf der KÖ 59, die Ansprache leiten und sagen, ich habe großes Interesse an den 10 Levels of Art und dann wird man ihn führen.
The 10 Levels of Art. Also bis 13. September im Hotel KÖ 59 in Düsseldorf. Und wenn man auch kein Zimmer hat dort oder einfach sich das mal anschauen wollte, geht rein. Aber lasst euch ruhig auf ein Käffchen ein oder ein Glas Wein an der Bar. Dann ist das vielleicht momentan spannendste und entspannendste Museum, was wir in Düsseldorf haben, wo momentan übrigens auch welche Ausstellung sehr gut läuft, weil wir gerade hier über Pop Art und vielleicht auch ein bisschen außerhalb der Box gedacht Ausstellung denken, die Sneakers-Ausstellung, weißt du das?
Ja.
Hat der Felix Krämer ja da.
Ich muss auch noch hin.
Ist ganz interessant.
Also erzählen wir uns beide, wie wir das gefunden haben.
Ja, wir tauschen uns da aus. Ich denke an diese Sneakers deswegen, weil es sportlich wird nachher noch beim Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen, wo ihr große Pläne habt. Vorher müssen wir mal ein bisschen, auch das ist ja hier in diesem Podcast ein ganz, ganz wichtiges Element, weil wir auf der einen Seite sehr stark Dirk Iserloh und auch ich die Lebensfreude teilen und uns freuen und an das Gute denken und irgendwo auch hemmungslos romantische Optimisten sind und bleiben. Aber das Ganze immer auch vor dem Hintergrund, dass dieses Jahr 2024 schon eine große Herausforderung ist für Hoteliers, für Gastronomen, für alle Unternehmer, die, auch wenn gerade in Deutschland das sogenannte Wachstumschancengesetz beschlossen worden ist, dass diese Chancen auf das Wachstum nicht so richtig greifbar sind momentan, oder Dirk?
Es ist ein sehr spezielles Gesetz und es geht ein bisschen unter der allgemeinen Stimmung unter. Wir haben wahrscheinlich am Jahresende die Situation, dass viele Unternehmer sagen werden, was war in 2024, und so hatte ich das zum Ende des Jahres 23 der AHGZ in einem Interview mitgeteilt. Die Unternehmer werden formulieren, survive to 25. Und das wird die Losung sein, dass viele in diesem Jahr noch nicht wissen, dass sie es nicht überleben werden wirtschaftlich. Wir haben einen düsteren Himmel da draußen, weil die Rezession sich tiefer erstrecken wird, als wir uns das vorstellen. Ich komme aber gleich auch wieder auf positive Elemente, aber man muss einfach klar der Ausgangssituation ins Auge schauen. Die Rezession wird stärker ausfallen als gedacht. Die Zinssätze werden länger hoch bleiben, als wir uns das wünschen. Die EZB hat hier aus meinem Blickwinkel, ich bin jetzt kein Volkswirt, hatte in meinem Studium nur so ein paar Semester auch natürlich volkswirtschaftliche Kenntnisse zu erlernen. Und deswegen geht es mir nicht so richtig in den Kopf, wie man denn durch eine angebotsinduzierte Engpasslage, nämlich der Erhöhung der Energiepreise, noch den Einfluss auf das Senken der Inflation hat durch Zinssatzsenkung. Das erläutert mir im Moment keiner. Es ist für mich schlicht das Folgen der Lemminge der USA. Dort hatten wir eine hochkochende Konjunktur. Kreditkarten sind tatsächlich im Limit. Und der Konsum wird ja in Amerika über Kredit finanziert und die Investitionen durch Eigenkapital. Und das ist halt in unserer europäischen Welt genau andersrum. Und was die EZB geschafft hat, ist, sie hat den Wohnungsmarkt lahmgelegt. Sie hat die Bauträger flachgelegt. Und sie wird noch viele Immobilieneigentümer tatsächlich ans Ende bringen.
Und das Ganze natürlich im Thema Bau auch kombiniert mit einer wunderbaren Bürokratie, die dafür sorgt, dass jeder einzelne Handwerksbetrieb inzwischen mehr am Schreibtisch sitzen muss, als auf der Baustelle sein kann.
Und das ist eine
schöne Kombination.
Und das ist eine gesamtwirtschaftliche Problematik, die wir in Deutschland haben. Nimm dir doch mal diese undurchdachten Situationen wie das Heizungsgesetz. Wir beide, ich bin 60 dieses Jahr und ich muss klar sagen, wenn ich jetzt ein Haus habe und ich komme dann irgendwann zu der Erkenntnis, dass meine Heizung kaputt ist und ich muss diese Heizung erneuern, dann weiß ich, dass ich in ökologische Formen muss. Also ich muss entweder eine Solaranlage aufs Dach bringen. Das ist in Köln schwierig, weil so viele Sonnentage haben wir nicht. Die Effizienz wird es dann mindestens bei 7 Monaten nicht geben. Dann muss ich also so einen Wärmetauscher einbauen. Das kostet dann für so ein Zweifamilienhaus auch so seine 80.000, 90.000 Euro. Und wenn jetzt der Familienvater sagt, ja, ich habe zwar ein schuldenfreies Haus, dann muss ich mir halt einen Kredit aufnehmen, dann wird er feststellen, dass das Kreditwesengesetz ihm sagt, nö, du kriegst keinen Kredit, weil du bist ja schon 60 und in 3 Jahren hast du oder in 4 Jahren keinen Job mehr. Und das Kreditwesengesetz sagt halt, Vermögen hilft nicht, man muss eine klare Einkommensstruktur haben, ansonsten gibt es keine Finanzierung. Also auf der einen Seite werde ich gezwungen, eine Heizung einzubauen und auf der anderen Seite sind die Finanzierungsmöglichkeiten endlich. Wir haben eine Stufe in Deutschland erreicht, wo einfach kein interdisziplinäres Denken mehr stattfindet zwischen den einzelnen Bereichen. Und das ist für die Hotellerie natürlich auch ein Riesenproblem. Die Hotellerie ist gerade aus Corona raus. Wir haben dann die Energiekrise hinnehmen müssen, die Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel durch Abwanderung aus der Hotellerie in andere Branchen, Lieferdienste etc. Man hat geglaubt, dass man dort vielleicht leichter Geld verdient. Mittlerweile versteht man, ist auch nicht der wahre Jakob. Vielleicht komme ich wieder zurück zur Hotellerie, ist vielleicht ein bisschen in den sozialen Interaktionen interessanter. Dann kommt dazu die Lohnabschlüsse. Ja, die Mitarbeiter haben mehr Geld verdient. Ich sehe das ein. Aber du musst als Unternehmer auch verkraften können, wie jetzt in Brandenburg vor 4 Wochen, einen Lohnabschluss von 13% für 3 Jahre. Das musst du erstmal verkraften. Und dazu kommt ja die normale Inflation. Und wenn du
wer hat den gemacht über 13%?
13%, die NGG mit der DEHOGA. Ja, und wir sind tarifgebunden als Unternehmen und müssen uns dem anschließen.
Das heißt, du hast jetzt in dieser Region 13% mehr.
Sind 500.000 Euro über Budget, also was wir nicht kalkuliert hatten. Wir haben mit ungefähr 9% bis 10%
was
kalkuliert.
Was auch schon viel ist.
Richtig, aber dass jetzt 13% rauskamen plus Sonderleistungen plus, das sind Ergebnisse, die musst du als Unternehmer erstmal verkraften. Dann kommt die Umsatzsteuer dazu auf die Speisen, das ist auch noch oben drauf gepackt.
Immerhin wird bei euch nicht gestreikt.
Ja.
Das ist ja schon mal viel wert.
Naja,
ist das übrigens ein neuer Kampfesgeist in Deutschland? Ich meine, wir haben immer früher gedacht, die Franzosen gehen auf die Barrikaden. Und wir arbeiten hier brav. Spürst du da irgendwie in unserer Gesellschaft eine Trendänderung, eine Gesinnungsänderung, eine Änderung überhaupt der Einstellung?
Ich glaube, gestreikt. Wir müssen, dafür sind die Wirtschaftsdekaden zu lang gezogen gewesen, in denen man das noch nicht so stark und kräftig vollziehen musste. Ich glaube, wir haben im Moment eine Kumulierung durch diese Verteuerungen, inflationssprungartige Entwicklungen haben wir jetzt natürlich eine Kumulation von wehrhaften Gewerkschaften, die sagen, wir müssen hier komplett den Ausgleich schaffen. Und dass das natürlich zu Streiks führt, wenn man 12, 13, 14% fordert und die Arbeitgeber erstmal sagen, das können wir gar nicht liefern, ist ja viel eher der Fall, als wenn wir in der Lohnrunde über 3, 4% sprechen. Da ist der Bogen ja schnell gespannt. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist das eher der Effekt, der entstanden ist aufgrund der sehr starken Inflationsauswirkungen. Das hatten wir schon mal in den 70er Jahren zu den 80ern. Da gab es auch so ähnliche Entwicklungen. Aber da muss man schon lange zurückschauen, weil die Inflationsrate ja im Schnitt in Deutschland immer bei 3% angesiedelt war. Und dass wir mal bei 12% liegen, jetzt lange nicht mehr, wir sind jetzt bei 2,5, aber dass wir mal bei 12% liegen, das ist nicht der Fall. Der Fehler wird eigentlich gemacht, dass wir 13% jetzt Gehaltserhöhung zahlen, aber die Inflation ja wieder gefallen ist auf 2,5 und wir transportieren jetzt diese Lohnpreisspirale in die nächsten Jahre. Auch das ist volkswirtschaftlich sehr bedenklich.
Was für euch nicht einfacher wird, ist das Thema Menschen zu finden, die genau diese Jobs ausführen, die wir in der Dorint-Gruppe auch brauchen. Wir brauchen ja jede Menge Hotelhelden, die gemeinsam genau dieses Gefühl schaffen, dass der Gast sich zu Hause fühlt, wohlfühlt. Da musst du wahrscheinlich auch die Heldinnen und Helden in dem Hotel ein bisschen auch mit Geld wahrscheinlich motivieren. Gestreikt worden ist ja bei euch noch nie, oder?
Nein, gestreikt nicht. Die NGG hat das bisher noch nicht dazu, hat bisher noch nicht dazu aufgerufen. Auch Randgruppierungen anderer Berufsgruppen bei uns haben noch nicht gestreikt. Das liegt auch ein bisschen an der Servicekultur. Ich glaube, in der Hotellerie würde das so nicht kommen. Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt in der Hotellerie die Servicekräfte sagen, wir bedienen euch nicht mehr. Glaube ich nicht. Dafür ist auch der Zusammenhalt zu stark und die emotionale Bindung. Wir sind nun mal ein Berufszweig, der auch eine gewisse Empathie benötigt. Und es gehört auch dazu was, dann dem Arbeitgeber zu sagen, wir machen jetzt hier Schluss und kommen nicht mehr. Ich glaube, die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Fachkraft bei uns ist sehr stark. Wir haben eine sehr enge Bindung, weil wir den ganzen Tag natürlich auf Interaktion ausgerichtet sind. Ja, es ist ja nicht so wie nach der Taylorschen Verteilung, ich sitze da und schneide jetzt ein Stück von einem Pullover, sondern wir sind ja im Ganzen zusammen und wir funktionieren auch nur als Team im Hotel. Und das hat natürlich eine andere Hemmschwelle dazu, die Schürze wegzuwerfen oder den Kugelschreiber hinter der Rezeption wegzuwerfen. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir tatsächlich sozial interaktiv sehr stark unterwegs sind mit unseren Mitarbeitern. Wir haben 30 Nationen, lieber Wolfram. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir sind einer der Unternehmensbranchen, die mit den meisten unterschiedlichen Kulturen arbeiten müssen, aber auch gerne wollen.
Die Streiks sind also nicht im Hotel, aber sie waren natürlich rund um alle Hotels. Wenn man in Deutschland Dorint betreibt, auch der Schwerpunkt ist ja Deutschland, dann streikt mal die Bahn, dann streiken mal die Flieger. Habt ihr das gespürt? Hat man das gemerkt? Ich meine, die ITB ist nach 2 Tagen zu Ende gewesen.
Die ITB ist aber jetzt, wenn ich das noch vorwegschieben darf, für uns Hoteliers gar nicht mehr so die wichtige Messe. Also zum Beispiel gibt es die Fachmesse IMAX in Frankfurt, die beschäftigt sich mit Businessreisen. Die ist für die Hoteliers viel wichtiger als die ITB. Auf der ITB sind mehr die Tour Operator und die Buchungsplattformen und die Länder und die Regionen, die sich dort präsentieren, um dann den Reiseveranstaltern anzubieten, in welche Regionen fahren wir denn. Mhm. Das ist, glaube ich, mittlerweile der Schwerpunkt der ITB geworden. Man findet heute auf der ITB weder Hilton noch Interconti noch Marriott. Die sind alle nicht mehr da. Die gehen auf die speziellen Fachmessen. Die ITB selber ist also nicht mehr für den einzelnen Standort, sondern mehr für Regionen und für
euch keine
die Massenveranstaltung.
Ultimative Leitmesse mehr.
Wir waren auf einem Substand, also wir waren mit dort, aber jetzt nicht mit einem eigenen großen Stand, weil wir dort auch nicht mehr die Umsätze schreiben. Die werden nicht mehr, früher war das wirklich mit dem Auftragsbuch, saß du auf der ITB und hast dann mit Siemens oder mit einem Daimler-Benz oder mit kleineren Mittelständlern in der Region, hast du Aufträge geschrieben, hast dann 1000 Betten, 2000 Betten oder sonst was verkauft.
Das gibt's nicht mehr.
Das gibt's so nicht mehr. Das ist so nicht mehr der Fall.
Aber habt ihr die Streiks insgesamt, auch unabhängig jetzt von der ITB, habt ihr Auswirkungen von Streiks gespürt? Sind Menschen weniger auf Reisen gegangen?
Verschoben. Also ich würde in dem Falle schon sagen, dass wenn individuelle Entscheidungen getroffen worden sind, nicht zu reisen an dem Tag, weil der Flug ausfiel, weil die Bahn ausfiel oder sogar der öffentliche regionale Verkehr ausfiel, dann ist die Reise verschoben worden. Also ich würde sagen, da verlieren wir jetzt strukturell nicht so viel. Es kann natürlich sein, dass dann auch der Termin sich verwaschen hat und die Leute dann nicht mehr anreisen. Also wer mir erzählt, dass Streiks keinen Einfluss auf die Volkswirtschaft hat, das stimmt nicht. Ich habe vor kurzem, bin morgens zum Gym gefahren. Um 5:50 Uhr war ein Interview auf Deutschlandfunk mit einem Professor, will den Namen jetzt hier nicht sagen, von der Hans-Böckler-Stiftung. Und der erklärte dann der Moderatorin, dass die Streiks keine Auswirkung auf die Volkswirtschaft haben.
Da warst du schon auf Betriebstemperatur, bevor du im Gym
da war ich bist, auf, oder? Genau, da war ich auf Betriebstemperatur. Hab das alles zu Ende gehört und dann zum Schluss kam die kleine leise Kommentierung. Wir danken Herrn Professor, der nahestehenden gewerkschaftlich organisierten Hans-Böckler-Stiftung.
Wir fassen zusammen, das Schicksalsjahr 24, Zinsentwicklung, Lohnpreisspirale, Arbeitskräftemangel, Streiks, Konsolidierungsphasen für Hotelunternehmen. Es gibt genug Herausforderungen, aber Dorint ist gut aufgestellt.
Wir sind gut aufgestellt. Wir haben einen Businessplan, der schwarze Ergebnisse dieses Jahr produziert. Wir haben mit wenigen Ausnahmen das erste Quartal wahrscheinlich ganz gut geschafft, obwohl man in der Branche kolportiert, dass der März sehr schwierig war, gilt auch für uns. Nur man muss so gut eingestellt sein, dass man seine variablen Kosten dann relativ schnell zurückschrauben kann, wenn auch die Belegung nicht in der Form stattfindet, wie man sie erhofft hat. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich meinen Mitstreitern in der Branche immer wieder sagen muss, ist, wir müssen den Mut haben, unsere Leistung zum fairen Preis auch anzubieten. Das ist der wichtigste Aufruf, den die deutsche Hotellerie endlich verstehen muss. Der Hotelier darf nicht über die Belegung denken, er muss über den Preis denken. Ich will dir eine Relation nennen. Wir haben 65% deutsche Reisende und 35% ausländisch Reisende. Die Ausländer lassen in den Dorint-Hotels im Schnitt 80 Euro mehr Zimmerdurchschnittsrate, netto ohne Frühstück, 80 Euro mehr. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass die Branche Hotellerie in anderen Ländern in Europa, wir liegen ungefähr bei 40% gemessen an dem teuersten Land Schweiz, einen Billigland darstellt. Deutschland ist ein billiges Hotelübernachtungsland. Und daran krankt unsere Hotellerie. Wir wären viel eher in der Lage, die 13% Lohnerhöhung, die hoffentlich einmalig in der Form passiert, in den zukünftigen Jahren zu kompensieren, wenn wir diese Kostenerhöhung auch auf die Zimmerraten bekommen könnten.
Was aber aufgrund der Konkurrenzsituation so nicht möglich wird. Du brauchst eine Solidarität aller. Aber das wird der Markt so nicht regeln, ne?
Der Markt wird es so nicht regeln. In New York läuft das anders. Ich habe mal mit dem Herrn Nissenbaum gesprochen. Das ist der damalige Direktor. Ich weiß gar nicht, ob er heute noch im Waldorf Astoria ist. Da bekommt man ein Frühstück, wirklich exzellent. Wobei der Unterschied zum Hommage-Frühstück im Gran Tirolia nicht groß ist. Man sieht nur mehr Handschuhträger. Und
jetzt kommt wie viel Dollar?
$90.
Ja.
Da fürs kann man Frühstück.
Schon mal ein Frühstücksei für aufschlagen.
So, und wie läuft das dann? Dann ruft er deinen Kollegen im Hilton Hotel an und sagt, ich bin jetzt bei $90, wo bist du denn? Dann sagt er, ich bin bei 89, dann versuche ich es doch mal nächste Woche mit 92. Das passiert natürlich in Deutschland nicht, ja?
Ich möchte ganz schnell aus diesem Frühstücksraum in New York raus in ein ganz anderes Hotel, wo es auch ein wunderbares Frühstück gibt, vor allem mit einer fantastischen Aussicht. In New York schaust du in das Gebirge der Skyscraper, hier schaust du in die schönsten Berge Deutschlands. Ich will mit dir auf jeden Fall noch schnell in ein Haus, das mal das Sporthotel Nummer 1 in der Region war, als Tennishotel eröffnet wurde, aber eigentlich auch noch das Sporthotel Nummer 1 ist. Wir wollen auch einen kleinen Abstecher machen, damit ihr auch ein richtig konkretes Hotelgefühl noch bekommt. Nach Garmisch-Partenkirchen, das Sporthotel von Dorintort. Damit hast du große Pläne.
Ja, große Pläne, die ermöglicht worden sind durch einen Immobiliendeal zunächst. Das Haus wurde vor 35 Jahren als Teileigentumsmodell aufgebaut. Das heißt, du konntest dir eine Wohnung kaufen und hast die dann an dich selbst quasi verpachtet, weil das Haupthaus eine Kommanditgesellschaft darstellte und jedes Hotelzimmer ein eigenes Wohnungsgrundbuch als Teileigentumsgrundbuch war.
Klingt ein bisschen kompliziert.
Klingt kompliziert, ist aber
ja letztendlich das Modell gewesen, um viele Menschen dort daran zu beteiligen, Kapital zusammenzubekommen, aber auch viele Menschen in so eine schöne Region.
Richtig. Eine schöne Idee, die nicht aufgegangen ist, weil man tatsächlich feststellen musste, dass die Eigentümer, die ja dann auch die Betreiber waren des Hotels, was sie, glaube ich, bis zum heutigen Tage nicht richtig verstanden hatten, dass sie auf ihrer Payroll die Mitarbeiter hatten, vom Umsatz angefangen bis zu den letzten Kosten, sich dann leider über 35 Jahre immer gestritten haben über die Nebenkosten, aber nie zur Renovierung kamen. Und deswegen sieht man in den Kommentaren unseres Hotels, toller Service, super Lage, schönes Hotel, klasse Anlage, aber ihr müsst was tun. Und trotzdem kommen alle zu uns, weil wir so herzlich dort sind und weil die Mannschaft so toll ist. Die Frau Lüttke, die jetzt leider ein Jahr ins Sabbatical geht, hat allerdings auch ein lachendes Auge in mir erzeugt, weil die Dagmar Lennartz wieder zurückkommt an ihre Wirkungsstätte nach Garmisch-Partenkirchen.
Als Hoteldirektorin, als Hotelheldin.
Als Hotelheldin.
Number one in diesem Hause.
Richtig. Und da freue ich mich richtig drauf, weil sie hat viele Jahre das Haus geführt, wollte mal zu Dorint weg und hat vor kurzem im Gran Tirolia, wo sie als zweite Kraft ausgeholfen hat, mir gesagt, naja, Isalo, ich habe schon dreimal versucht, von der Dorint loszuwerden. Kommen.
Ich
habe es nicht geschafft.
Dorint-süchtig.
Und jetzt ist sie
bei
wieder
dem Chef.
Und jetzt ist sie
kein
wieder.
Kein Wunder.
Und jetzt ist sie, ja, stinkt fast. Ne? Und jetzt ist sie wieder in Garmisch-Partenkirchen und darüber freue ich mich besonders, weil, was haben wir vor? Wir werden das komplett sanieren und renovieren. Das geht los mit Solaranlagen, die wir bauen werden. Die komplette Infrastruktur, Heizung, Elektro wird einmal vollständig umgekrempelt. Wir machen das von Haus zu Haus, weil diese Anlage, muss man sich vorstellen, sind 12 Häuser in einem Kreis gestellt mit jeweils ungefähr 12 bis 15 Wohneinheiten. Die hervorragende Zimmer werden mit Balkone. Es ist wie ein kleines Dorf und jeder, der dort einzieht, kann auch unterirdisch, wenn es regnet, ins Haupthaus gehen, ins Restaurant und auch in den Spa-Bereich. Alles wird überarbeitet. Wir beginnen jetzt im dritten Quartal mit dem Haus 12 und arbeiten uns dann reihum. Das Haus wird nicht geschlossen und Sie werden auch nichts hören draußen, wenn wir bauen, weil wir von Haus zu Haus gehen. Und die sind jeweils abgeschlossen.
Bis wann wird das ungefähr dauern?
Wir werden schon 18 Monate brauchen, bis die Gesamtanlage einmal renoviert ist. Und in diesen 18 Monaten wird es dann halt von Haus zu Haus einen neuen Eindruck geben. Wir haben Herrn Kitzig Design, die auch das Gran Tirolia gemacht haben, verpflichtet, hier uns einen guten Entwurf zu stellen. Den haben wir jetzt abgesegnet. Das Musterzimmer ist im Bau. Wir entscheiden im frühen Sommer. Und dann wird die Ausschreibung erfolgen, sodass wir im September, Oktober beginnen können.
155 Zimmer gibt es dort, das Restaurant Bayernland. Das sind alles wunderbare Orte, um in einer der schönsten Gegenden Deutschlands sich wirklich zu entspannen, aber auch sehr aktiv zu sein, Sport zu machen. Das ist dort in einer Art und Weise möglich, ja, wie kaum irgendwo anders in Deutschland. Also wer lange nicht mehr in Garmisch-Partenkirchen war, es lohnt sich, dieses Hotel einmal mehr zu besuchen. Wir haben schon wieder über eine halbe Stunde rum, lieber Dirk. Die Zeit verfliegt. Das Osterfest steht vor der Tür. Auch wenn ihr uns nach Ostern erst hört, mögen diese Osterfeiertage euch mit Freude, Frieden und Liebe umhüllen. Ostern ist ja auch so eine Zeit, neue Träume zu weben und Hoffnung zu säen. Vielleicht haben wir es ein bisschen geschafft. Lieber Dirk, ich wünsche dir ein wunderbares Osterfest. Ich muss mir keine Sorge machen, dass deine Schokoeier in der Sonne nicht schmilzen, denn du wirst sie ja auf Mallorca suchen. Ich danke dir und wir werden uns schon in 4 Wochen mit einer neuen Ausgabe.
Einen habe ich noch.
Hau ihn raus.
Ich habe ja eben so ein bisschen düsteres Bild gemalt, aber ich sehe die Welt natürlich immer mit dem halbvollen Glas. Und damit wir nicht alle glauben, wir haben Pech, haue ich einen raus von Heinz Erhardt.
Bitte.
Zu Ostern in Hersfeld, die Mutter spricht, mein Kind, es wird Zeit fürs Festtagsgericht. Die Tochter sagt, oh Mutter, mir träumte neulich von einem Mann, der Mann war abscheulich, drum lass uns den Keller vergessen, wollen wir was anderes essen. Mein Kind, ich sehe es genau, du kommst in die Jahre, wirst langsam Frau, geh in den Keller und hol den Kraut voll Teller. Mariechen tut es, sie steigt hinab, die Treppen, die finster wie's Grab, sie füllt ihren Teller, den Teller von Blech, doch solang sie auch füllte, es kam kein Mann. So ein Pech.
Ich war neulich in einem sehr, sehr schönen Heinz-Erhardt-Musikabend mit der NDR Big Band und Stefan Quiltis und Dieter Behr und so. Das hat mir da gefehlt, dieses Gedicht. Du hättest dort nahtlos auftreten, mein Lieber.
Okay.
Also wir haben schon beste Osterstimmung. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank. Alles easy, der Podcast für
Ciao.
Genießer, für Hotelfreunde und alle.
Macht's gut und haltet den Kopf hoch in den Wind.
Ciao, ciao.
Der Alles Easy Podcast ist eine Produktion von der Visun Video Impact GmbH und KKG, dem Joint Venture von Axel Springer und Paramount für TV- und Videovermarktung.